Über 600.000 Kunstwerke und insgesamt mehr als 5 Millionen Kunstgegenstände hat das NS-Regime während des Zweiten Weltkriegs von seinen Opfern geraubt. 80 Jahre nach Ende des Krieges ist noch immer nicht klar, wie viele dieser Gegenstände in deutschen Museen hängen oder in Privatbesitz sind. Ab 2003 sollte das geändert werden. Deutschland hat damals die sogenannte Beratende Kommission gegründet für Streitfälle. Die übersichtliche Bilanz seither. Zwischen 20 und 30 Fälle sind geklärt worden und entschieden worden. Diese Kommission wurde nun aufgelöst zum gestrigen 30. November und jetzt gibt es was Neues. Ein Schiedsgericht zum Thema Raubkunst. Heute soll es seine Arbeit aufnehmen. RBB-Kulturreporter Ulf Kalkreuth hat sich mit dieser neuen Institution beschäftigt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Lass uns erst noch mal kurz zurückschauen auf die aufgelöste beratende Kommission, die in etwas mehr als zwei Jahrzehnten dann doch nur recht wenige Fälle entschieden hat. Es klingt irgendwie nach einem Webfehler, als sei da ein Webfehler gewesen in der Kommission. Wieso hatte die angesichts der gigantischen Menge von Raubkunst nur so wenige Entscheidungen vorzuweisen?
Ja, eins vielleicht vorweg, allein die Schaffung der Raubkunstkommission 2003 hat bewirkt, dass viele Museen sich mit den Erben zusammengesetzt haben und ohne die Raubkunstkommission über Fälle entschieden haben und Kunst restituiert haben. Also das muss man erstmal dazu sagen. Mhm. Darüber wird ja dann meistens nicht berichtet, berichtet wird über die problematischen Fälle. Also es ist schon mal was passiert und nicht, es ist gar nichts passiert. Aber es ist richtig, die Kommission hat in 22 Jahren nur 26 Fälle abschließend beschieden. Das lag aber nicht darin, dass die Kommissionsmitglieder inkompetent oder unwillig waren, sondern sie hatte, wie du es richtig sagst, sie hatte einen Konstruktionsfehler, denn sie war nur einseitig anrufbar. Das heißt also, wenn die Erben vor diese Kommission getreten sind oder ein bestimmtes Bild aus einem bestimmten Museum haben wollten, dann waren sie immer darauf angewiesen, dass die Museen mitmachen bei diesem Verfahren. Man muss sich das vorstellen wie ein Nachbarschaftsstreit. Man hat einen hartnäckigen Streit mit einem Nachbarn, will vor Gericht ziehen, aber man muss vorher den Nachbarn fragen, ob er mitmacht vor Gericht. Eine absurde juristische Konstruktion und viele Museen haben von diesem Recht, sich einem Verfahren zu verweigern, weidlich Gebrauch gemacht. Prominentestes Beispiel ist die Bayerische Staatsgemäldesammlung mit dem Picasso-Gemälde. 16 Jahre lang waren die dort sehr hartleibig bis heute. Man muss auch sagen, die Hamburger Kunsthalle hat sich bis zur RBB-Berichterstattung geweigert. Auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hier in Berlin hat sich bis zur RBB-Berichterstattung geweigert, vor die beratende Kommission zu ziehen. Das war ihr Problem.
Aber nun gibt es das seit heute zuständige Schiedsgericht und das ist einseitig anrufbar. Außerdem soll es paritätisch besetzt sein von jüdischen wie staatlichen Vertretern. Bedeutet das für Beraubte, beziehungsweise wir sprechen jetzt natürlich von deren Nachkommen, steigen die Chancen, im Nationalsozialismus geraubte Kunstgegenstände zurückzuerhalten?
Also diese einseitige Anrufbarkeit, darauf ist die Politik ganz, ganz stolz und sie steht in der Schiedsgerichtsordnung drin. Das ist erstmal ein Fakt, den muss man konzidieren. Die Erben können ihre Fälle jetzt also allein vortragen und die Museen müssen mitmachen. Mhm. Ja, es sind 36 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter benannt worden, sowohl von der staatlichen wie auch von der jüdischen Seite. Aber aus dem Hintergrund habe ich gehört, dass das ein hartes, hartes Ringen um Namen war. Da geht es um Befangenheitsfragen und so weiter. Aber auch dieser Punkt ist abgeräumt worden. Aber jetzt kommen wir schon zum Problem. Das Problem liegt nämlich in dieser praktischen Umsetzung der einseitigen Anrufbarkeit. Wir haben ein föderales Land in Deutschland. Wir haben Museen, die sind in Bundesbesitz, in Landesbesitz und Kommunalbesitz. Der Bund und die 16 Länder, die haben ihr grundsätzliches Okay gegeben, dass alle ihnen unterstehenden Museen sich dieser einseitigen Anrufbarkeit stellen werden. Das nennt sich ein stehendes Angebot nach dem Motto, wir machen immer mit. Aber wir haben in Deutschland 11.000 Kommunen und da sind sehr, sehr wichtige Museen, wie zum Beispiel die Düsseldorfer Kunsthalle, in dem das Bild von Franz Marc hing, die Füchse, um das jahrelang gestritten wurde, über 50 Millionen Euro wert. Und von diesen 11.000 Kommunen haben bis jetzt ganze, nicht mal ganz, 50 ihr Einverständnis gegeben, bei der einseitigen Anrufbarkeit mitzumachen. Die einseitige Anrufbarkeit ist also mal salopp gesagt ein Schweizer Käse, bei dem es mehr Löcher als Käse gibt.
Jetzt hast du auch mit verschiedenen Sachverständigen, mit Anwälten zum Beispiel auch gesprochen. Wie bewerten die dieses neue Schiedsgericht? Was sagen die? Stärkt es dann also eher die Museen, die natürlich die Tendenz haben, ihre Sammlungen behalten zu wollen? Oder stärkt es die Antragsteller, die Kunstwerke restituiert bekommen wollen?
Jetzt muss ich einen Transparenzhinweis machen. Ich habe hauptsächlich mit Restitutionsanwälten gesprochen. Also mit Anwälten, die sich ganz konkret mit der Rückgabe von Kunstwerken beschäftigen und mit Historikern. Und da muss ich sagen, also ich habe natürlich auch die staatliche Seite gehört, aber ich habe auf dieser Seite der Anwälte und der Historiker große Skepsis angetroffen. Da gibt es viele Probleme. Ich nenne mal die zwei wichtigsten, die vielleicht auch am einfachsten verständlich sind. Das ist der sogenannte Verkauf im Ausland. Da sagt die Schiedsgerichtsordnung eben, wenn jemand in der Nazizeit sein Bild zum Beispiel oder seine Sammlung ins Ausland bringen konnte und sie dort verkaufen konnte oder auch dort behalten konnte und später verkaufen konnte, dann muss im Einzelfall vor Gericht geklärt werden, ob es dann überhaupt noch Raubkunst ist. Und diese Regelung tritt hinter alliiertes Restitutionsrecht zurück, denn die Alliierten haben uns Deutschen 1945 einen Grundsatz mit auf den Weg gegeben und der lautete völlig richtig: vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 waren alle jüdischen Menschen in Deutschland immer kollektiv verfolgt, auch wenn sie ins Ausland geflohen sind. Und das stellt diese neue Regel der Schiedsgerichtsordnung in Frage. Das heißt also, es gibt sowas wie eine Beweislastumkehr nach dem Motto, die jüdischen Angehörigen oder die Angehörigen der jüdischen Opfer müssen beweisen, dass ihr damaliger Erbe wirklich verfolgt war. Und das ist eigentlich ein Rückschritt. Zweites Problem: bei einem Bild, bei einem Gemälde, das ja oft in kollektivem Besitz waren, also mehrere jüdische Menschen haben sich zum Beispiel eine Kunstsammlung oder ein einzelnes Bild geteilt, müssen alle Erben heute bekannt sein. Wir haben 80 Jahre nach Kriegsende. Manche sind ermordet worden, manche sind ins Ausland geflüchtet, dort verstorben. Und das ist ein ganz schwer umzusetzender Paragraph im neuen Schiedsgericht. Und einer der prominenten, also wie ich finde, relativ prominenten Historiker und Kunstfahnder, die sich mit der Thematik beschäftigen, ist Willy Korte, und der hat einen Verdacht.
Es entsteht der Eindruck, dass es hier den Anspruchstellern erschwert werden soll. Zugunsten von wem? Zugunsten der Museen, die damit zweifelhafte Kunstwerke in ihren Sammlungen bewahren können.
So die Einschätzung eines Kunstfahnders. Dann lass uns noch, Ulf, sprechen über eine große und sehr besondere Streitfrage aus dem Bereich Raubkunst. Lass uns über den Welfenschatz sprechen. Eine unfassbar prächtige Sammlung von Kirchenkunstwerken, heute zu besichtigen im Berliner Kunstgewerbemuseum. Als Teil, du hast sie vorhin angesprochen, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, soll so um die 250 Millionen Euro wert sein, wenn man das überhaupt in Geld ausdrücken kann. Der Fall wurde zuletzt bei der beratenden Kommission verhandelt und du hast eine Rechtsanwältin gesprochen, Anja Anders, die dazu Folgendes sagt.
Der Welfenschatz muss über kurz oder lang entschieden werden. Wir werden natürlich nicht ohne weiteres uns den Dingen ausliefern, das kann ich schon sagen. Und wir sind kampflustig, ja.
Wie geht's in diesem Fall jetzt weiter?
Ja, genau. Der Welfenschatz ist genau so ein Beispiel für dieses zweite Problem, was ich benannt habe. Beim Welfenschatz gab es 4 Besitzer damals. Nur 2 von ihnen sind bekannt. Die Anwältin, mit der ich geredet habe, vertritt einen der beiden bekannten Erben, die anderen beiden eben unbekannt. Und wenn man es nach dem Gesetzestext der neuen Schiedsgerichtsordnung sieht, dann sind die Fälle eigentlich nicht zu restituieren. Also dann haben diese Anwälte dort ganz schlechte Chancen. Man hat ein bisschen den Eindruck, dass diese Schiedsgerichtsordnung auf solche Fälle wie Welfenschatz und Picasso und andere prominente Fälle geradezu hingeschrieben wurde. Aber das, betone ich, ist ein Verdacht. Also die Anwälte und die Erben werden sehr kämpfen müssen mit den Museen und auch mit dem Schiedsgericht selbst.
Das sagt rbb-Kulturreporter Ulf Kalkreuth zum Schiedsgericht, das heute seine Arbeit aufnehmen soll zum Thema NS-Raubkunst. Hab besten Dank.